Guten Morgen, guten Morgen.
Ah, Sonntagmorgen und los geht die Scheiße.
Two Geeks, One Cup. Der hochgradig erratische True Nerd Podcast mit den ziemlich besten Hosts Tom und Dan.
Einen wunderschönen guten Morgen nochmal, liebes Zuhörervolk. Wunderschönen guten Morgen, lieber Dan. Wunderschönen guten Morgen, lieber Andy von Decker, der uns aus der Küche und vom Gulaschtopf zuhört.
Genau, live in unserem Discord, unser Stammzuhörer quasi. An dem messen wir auch die Qualität unserer schlechten Witze. Wenn der nicht reagiert, dann wissen wir, kann man auch getrost rausschneiden. Ja, Sonntag.
Das heißt aber auch, dass er schuld an der Qualität unserer Witze ist. Das heißt, zukünftige Beschwerden gehen bitte an andy@vondecker.de.
Genau, unser Ultra-Geek an dieser Stelle. Vielen Dank. Zusammen mit dem Strupp, unsere beiden Ultra-Geeks, die uns monatlich supporten und deswegen quasi Producer-Status haben und deswegen auch an dieser Stelle dankend erwähnt werden. Es gibt auch noch Mega-Geeks, die sind etwas günstiger, kriegen nicht ganz so viel Liebe von uns. Da haben wir aber keine. Das heißt, unsere zwei Supporter, die wir bisher anhäufen konnten, haben sich direkt für die ganz große Kelle entschieden. Vielen Dank an dieser Stelle.
Und bekommen das größte Ausmaß an Liebe, das wir anbieten können.
Ich?
Eine Erwähnung jeden Podcast.
Du hast übrigens gar nichts zu dem Opener gesagt, der ist neu. Ich hatte so irgendwie so einen 80er-Vibe.
Der ist super. Oder? Der ist super, ja, aber du hattest die mir ja schon mal vorgespielt.
Aber jetzt nutzen wir ihn zum ersten Mal live.
Wunderschön, ne?
Er passt gut zu der Folge, denn ich habe das Gefühl, dass wir heute tatsächlich endlich über Napoleon Dynamite sprechen können.
Ja, also ich habe nur ein paar ganz relativ schnell abgearbeitete Themen, über die wir kurz reden können.
Und cool. Dann let's hit it. Was hast du an Themen?
Wollen wir gleich mit ihm anfangen und
ich hatte gedacht,
bringen?
Dass wir mal eine Woche gar nicht.
Nee. Nein, nein.
Ehrlich? Dann hau raus.
So, ich habe gleich zwei über ihn. Und zwar zum einen, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, diese schöne Provokation seinerseits gegen Zelensky und gegen die Ukraine, wo er ein Foto von einem angespannt reinschauenden Volodymyr Zelensky gepostet hat mit der Caption "When you haven't asked for when it's been 5 minutes and you haven't asked for billions of dollar support" oder so in die Richtung. Woraufhin der offizielle X-Account von der Ukraine ein wunderschönes Bild gepostet hat, wo sie dann Elon reingefotoshoppt haben mit "When it's been 5 minutes and you haven't spread Russian propaganda". Und ich muss sagen, die Photoshop-Arbeit ist großartig. Ich habe den Link gepostet, wenn du es dir mal anschauen willst. Das ist,
kommt natürlich auch für euch in die Shownotes.
Zu finden auf twogeeksonecup.de.
Also das ist aus dem Besuch an der mexikanischen Grenze und sie haben neben Elon Putin reinmontiert. Sehr schön. Das Bild, das mir hier angezeigt wird? Oder ist es ein anderes?
Weiter runter scrollen, das mit der
Caption. Ach so. Weil da kam direkt dieser Adblocker über der gesamten Seite und da habe ich nur ganz kurz das erste Bild gesehen und der Typ, der neben Elon steht, sah aus wie Putin.
Ja, das teilweise ist der Standard leider auch schon etwas aggressiv.
Das ist das, was Elon gepostet hat? Okay. Oh Gott.
Es ist schon großartig. Das ist schon eine schöne Antwort.
Dafür ist also auch Zeit im Krieg.
On point.
Ganz, ganz schwieriges Thema. Da will ich mich fast gar nicht mit beschäftigen. Kriege nämlich echt schlechte Laune. Jo. Tatsächlich.
Ja, vor allem am Sonntagmorgen. Ja. Jedenfalls fand ich ganz witzig. Und dann haben wir noch was Zweites, das dir vielleicht etwas bessere Laune.
Nur wenn Elon sich richtig wehgetan hat.
Die US-Börsenaufsicht wird ihn wohl jetzt dazu zwingen, vor Gericht auszusagen. Es geht immer noch um die Übernahme von Twitter, jetzt X, durch ihn, weil es da eben immer noch Ungereimtheiten gab, von wegen, er hatte ja zuerst schon angefangen, Aktien zu kaufen, hat sich als stiller Teilhaber etabliert, dann hat er plötzlich groß angekündigt, er kauft die ganze Show. Dann wollte er plötzlich doch wieder nicht und wurde dann dazu gezwungen und so weiter und so fort. Und da gab es jetzt schon einiges an Hickhack. Und ja, er wird jetzt dazu gezwungen, vor vor Gericht auszusagen, ob er möchte oder nicht.
Na gut, aber die...
Und das dürfte...
Das finde ich immer so lustig. Solche Aussagen oder der Zwang zu so einer Aussage beruht ja immer auf der Annahme, dass man automatisch die Wahrheit sagt, nur weil man seine Hand auf die Bibel gelegt hat, also in den USA. Der kann sich hinstellen und erzählen, was er will. Das kann niemand ihm... Weißt du, was ich meine? Also eine Falschaussage,
das schaue ich ihm eh zu. Und aber ein Meineid... Das ist schon richtig, aber ein Meineid vor Gericht... Also jetzt eine Falschaussage zu treffen, ist einfach nur eine Falschaussage. Ein Meineid vor Gericht, der ihm später nachgewiesen werden kann, kann ihm halt wirklich, wirklich teuer zu stehen kommen.
Ich verspreche mir da gar nichts von. Elon macht, was er will. Der wird auch immer damit durchkommen. Dafür sind die Systeme einfach viel zu löchrig. Und ich kriege tatsächlich auch gar nicht mehr mit, was der postet, weil ich Twitter nicht mehr ertrage. Also ich habe das wirklich alle paar Tage, mache ich es auf. Und einfach dann doch irgendwie mal zu gucken, wie ist denn gerade da die Stimmung. Aber ehrlicherweise, ich sehe den ersten Post von ihm und mache direkt wieder zu. Und tatsächlich, ey, das Ding geht so den Bach runter, wenn du mich fragst. Die ersten größeren Firmen wenden sich ab. Apple stellt den Support über X ein, verweist jetzt nur noch auf die eigene Website und das Support-Angebot. Weißt du, so irgendwelche rechten Politiker beschweren sich über die Bahn kontert. Das ist alles nur noch so eine Faschosoße, die da abgeht. Das ist für mich, ich krieg das nicht, in der aktuellen Situation oder in der aktuellen Zeit kann ich das nicht ertragen. Also ich habe auch ehrlich, ich würde eigentlich meinen Account gerne löschen, aber da ich den schon so lange hab, ist der für mich so eine Erinnerung an bessere Tage, weißt du? Und deswegen habe ich es bisher nicht übers Herz gebracht, ihn einfach komplett zu löschen. Aber er ruht, ich mache damit gar nichts mehr außer lesen, also im Prinzip könnte ich noch löschen, weil unter uns, ich glaube, Twitter wird sowieso nicht zurückkommen. Wenn X scheitert und die Werbezahlen gehen weiter runter und er versucht ja auch verschiedene Premium-Modelle, es soll jetzt eine Dreierstaffelung geben, dieses Abo-Modells, was in Deutschland, glaube ich, standardmäßig 11 Euro kostet oder 9 Dollar, da soll es jetzt eine Dreierstaffelung geben, wenn du, also die Preise sind noch nicht bekannt, aber wenn du die höchste Kategorie kaufst jeden Monat, dann siehst du gar keine Werbung. Wenn du die mittlere kaufst, siehst du ein bisschen Werbung. Und wenn du die ganz günstige kaufst, dann siehst du in deiner Timeline ganz normal Werbung. Bedeutet im Umkehrschluss, du zahlst und siehst genauso viel Werbung, als wenn du nicht zahlen würdest. Der Verzweifelte versucht, die Kuh zu melken, die eh schon im Sterben liegt, meiner Meinung nach.
Ja. Im Sterben liegt, ja. Aber ich bin stolz auf dich, dass du da immer weniger reinfährst.
Ja, also ich würde am liebsten ganz drauf verzichten, aber jetzt weißt du so, ich will jetzt auch nicht zu sehr auf Weltpolitik eingehen, aber es passieren ja immer wieder Dinge, wo du dann doch Videos brauchst, Augenzeugenvideos und was auch immer. Und leider ist es so, dass dann Twitter doch noch das schnellste Medium ist, ne, weil Leute da halt zuerst hinrennen. Also deswegen, ganz komme ich nicht drum herum, aber ich vielleicht müsste ich auch Elon einfach blocken, dass ich dann auf Twitter nicht zufällig seine Grütze auch noch sehe.
Das ist eine interessante Frage. Kann man Elon blocken?
Ich hatte Elon schon so oft geblockt. Okay. Also.
Ja, auch als er dann
CEO war? Ja. Ich weiß nur, ich kann jetzt nicht sagen, ob er ich glaube, ich habe nicht so drauf geachtet, ehrlicherweise. Ich kann nicht sagen, ob man ihn nach dem Blocken dann auch gar nicht mehr sieht, weil seine Posts, das ist zwar nie offiziell bestätigt, aber eigentlich ein offenes Geheimnis, ne? Seine Posts widersetzen sich ja jedem Algorithmus und ploppen überall auf, ob du ihm folgst oder nicht. Und ich glaube, wenn du ihn blockst, ich habe jetzt auch keinen Bock, das auszuprobieren. Aber ich finde, jeder sollte Elon blocken. Was Elon so von sich gibt, das erzählt euch Tom sowieso in jeder Folge von Two Geeks, One Cup.
Ach, jetzt bin es wieder nur ich, ist klar.
Hast du noch ein Elon-Thema oder können wir ihn liebevoll abschließen?
Nein. Elon, nicht nur, wir müssen nicht liebevoll abschließen, wir können ihn einfach so abschließen.
So ein Idiot. Das meine ich mit abschließen. Jetzt du.
Das meintest du, sorry. Dafür habe ich noch was sehr Schönes für dich. Und zwar hast du ja letztens erwähnt, dass einer deiner Lieblingsfilme, den du jedes Jahr auch um Weihnachten
schaust,
Nightmare Before Christmas ist.
Achso, ja, der stimmt.
Und nachdem es ja jetzt gerade in Richtung Oktober und Halloween geht und dann auch schon langsam auf Weihnachten zugeht, sagt dir Geoff Castellucci was?
Mm-mm. Nee.
Gut, Geoff Castellucci ist ein YouTuber mit über 600.000 Abonnenten, der bekannt ist als der Low-Bass-Singer. Er macht Remix, nicht Remix, Remixes und er macht seine Interpretationen von allen möglichen Songs und hat jetzt sehr passend zum Beginn der Spooky Season Jax Lament aus Nightmare Before Christmas neu interpretiert. Ich spiele dir da mal kurz was vor. Das ist, wie gesagt, das ist nicht, da ist nichts irgendwie mit Autotune oder bla oder sonst was nachbearbeitet. Er macht das tatsächlich alles mit seiner Stimme. Ist beeindruckend. Hier, hör mal rein.
There are few who deny at what I do I am the best, for my talents are renowned far and wide. When it comes to surprises in the moonlit night, I excel without ever even trying. With the slightest little effort of my ghost-like charms, I have seen grown men give out a shriek.
Und so weiter und so fort. Also
ziemlich cool.
Wirklich, wirklich tolle Interpretation des Songs. Dazu halt auch noch gleich schön in Kostüm.
Aber das im Hintergrund, das, dieses Organ, was er da spielt, das hat er schon gespielt. Ne? Das hat er nicht auch noch mit dem Mund gemacht, wie so ein Beatboxer.
Okay. Nein, du bist eine Dumpfbacke. Nein, also das Klavier, also die Hintergrundmusik ist natürlich Musik. Er spielt aber selbst auch Klavier tatsächlich. Und aber es ist unfassbar, wie tief er teilweise mit seinen Songs runterkommt. Also mit normalen Kopfhörern kann ich die Frequenz teilweise gar nicht hören, weil er wirklich so tief seine Stimme runterbringt. Da gibt es ein paar ganz großartige Songs von ihm, auch von jetzt Under the Misty Mountains Deep vom Hobbit. Also ein ganzer Haufen wirklich großartige Nummern. Zahlt sich aus, da mal reinzuschauen, und nachdem du letztens
Christmas
erwähnt hast, dachte ich mir, es ist ein witziger Feind, den ich da jetzt einfach mal so kurz einstreuen möchte. Ja, cool,
kommt auf jeden Fall auch in die Shownotes. Halloween rückt ja immer näher, wir sind auch schon total hyped, weil wir, wann ist es? Übernächste Woche, also nächsten Freitag oder Samstag könnten wir beide noch so eine schnuckelige Folge, was ist es dann, 30 aufnehmen, und dann
29.
Ist das jetzt hier Folge? Das ist ja Folge 28. Ich habe den Überblick verloren bei so vielen Folgen. Und dann fahren wir tatsächlich nach Disneyland, nach Paris. Und da ist alles schon auf Halloween eingestellt, seit 1. Oktober. Und meine Frau...
Fahrt ihr mit deinem Sohn? Oder?
Wir fahren vor allem wegen meines Sohnes. Aber meine Frau konsumiert, obwohl vielleicht fahren wir auch wegen meiner Frau, weil die zieht sich gerade alles rein, was es gibt. Die hat eine Excel-Tabelle angefertigt, die ist so ein bisschen, ihr würdet euch super verstehen, die ist auch ein bisschen weird. Die hat eine Excel-Tabelle angefertigt, wo sie über mehrere Wochen jetzt schon, seitdem feststeht, dass wir hinfahren, über die App, über die Disneyland-App beobachtet, wie das Schlangenverhalten vor den Attractions ist, und hat quasi eine Statistik erstellt, so eine Heatmap, wenn du so willst, welcher Ride um wie viel Uhr in der Regel am vollsten ist, durchschnittlich. Und dann für uns...
Ja, ist doch nur vernünftig, damit man dann so einen
Plan erstellt, wann wir wohin gehen. Wir sind aber 4 Tage im Park, also haben, glaube ich, alle Zeit der Welt. Aber tatsächlich, meine Frau, eigentlich ist sie der viel größere Nerd hier bei uns. Ich bin eigentlich total casual.
Right. Übrigens, natürlich ist sie etwas weird. Ich meine, sie hat dich freiwillig geheiratet.
Ich weiß nicht, ob das so freiwillig war. Aber ich bin casual.
Gibst du da jetzt gerade zu, dass du sie unter Druck gesetzt und dazu gezwungen hast, oder wie?
So casual wie ich bin, habe ich mir trotzdem heute früh einen Wecker gestellt auf 7.30 Uhr, obwohl ich gestern, glaube ich, erst um 22 Uhr wegen der Nachrichtenlage aus dem Büro kam. Und weißt du warum? Weil ich...
Um heute noch DayZ spielen zu können, bevor wir aufnehmen.
Ich habe tatsächlich eine Runde DayZ gespielt, weil ich muss ganz kurz ausführen, weil wir eben angefangen haben in der Pre-Show, also quasi bevor wir aufnehmen, quatschen wir immer so ein bisschen für zumindest den einen Live-Zuhörer, den wir im Discord haben. Da war ich ja schon noch ein bisschen unter Adrenalin, das hat sich inzwischen abgebaut. Aber tatsächlich, du kannst ja in DayZ auch Base-Building machen, also sprich was eigenes bauen und so weiter, ne? Hast ja mitbekommen. Und ich wollte das immer nie haben. Ich war immer so ein Lone Wolf und bin einfach durch die Gegend gerannt und habe mir Sachen angeguckt und geguckt, ob ich einen anderen Spieler treffe. So ein Abenteurer halt. Und vor ein paar Tagen laufe ich so durch die Gegend und sehe mitten im Wald so eine Hütte, also eine Standardhütte, keine gebaute, aber davor steht ein Truck. Ungewöhnlich mitten im Wald. Ich gehe hin, gucke mir den Truck an, ist der Truck voller Fässer, Kisten, Werkzeuge, also alles, was man für eine große Base braucht. Dann bin ich erstmal mit dem Truck weggefahren. Also der erste Instinkt war klauen. Hab ihn im Wald versteckt, hab quasi eine Ingame-Nacht neben dem Truck im Gebüsch gewartet und geguckt, ob jemand kommt. Und dann hatte ich ein schlechtes Gewissen, hab den Truck wieder zurück zu dem Haus gefahren, hab ihn wieder davor hingestellt. Und dann dachte ich mir, what the fuck, warum? Und dann habe ich mit den Materialien aus dem Truck quasi den Truck eingemauert, also mit Holzwänden, eine eigene Basis drumherum gebaut, dass da keiner mehr rankam. Und dann habe ich mich immer mehr verliebt in mein kleines Eigenheim da mitten im Wald. Das war so eine kleine Hütte und ich hatte dann...
Dass du durch Diebstahl...
Ich hatte das so richtig mir schön gemacht. Ne? Hab dann wirklich stundenlang die über die letzten Tage Bäume gefällt, mit einer Säge Holzplanken hergestellt, mit Hammer und Nägel dann quasi so eine Bretterbude mir errichtet mit einem Watchtower. Also ein richtig kleines, gemütliches Häuschen, ne, mit zwei Schlössern vor den Türen, damit auch keiner reinkommt. Und auf dem Server, auf dem ich spiele, ist am Samstags und Sonntags ist immer so eine Art Purge. Das heißt, vorher ist das Spiel so ein bisschen reglementiert, vor allem das Raiden fremder Basen, also sprich das Zerstören und Plündern von fremden, wie nennt man denn Basen? Basen sagt man schon, ne? Klingt so bescheuert.
Ja, ja.
Jetzt musste ich leider ja...
Stützpunkt.
Genau, ja, genau, so ein kleines so ein Eigenheim, wie auch immer. Und so musste ich jetzt leider gestern arbeiten, bin heute früh eingeloggt und wollte mal gucken, wie es meinem Häuschen da so geht, mitten im Nirgendwo. Und es war wirklich mitten in der Pampa und nichtsdestotrotz war die Tür aufgebrochen, der Truck war weg. Die meisten Fässer, das sind so Container, die sind relativ wertvoll, wenn man da Sachen lagern kann, die persistent sind, also die nicht verschwinden, wenn das Spiel irgendwann restartet oder so, der Server. Und so, das haben sie mir schon dagelassen und auch die meisten Sachen, die ich da drin hatte, aber der Truck war weg und so ein paar Goodies haben sie mir auch weggenommen. Und jetzt kommt der Moment, warum ich so unter Adrenalin stand, bevor wir aufgenommen haben. Als ich gerade so eine Schadensanalyse mache meiner Tonnen und meiner Überbleibsel und mich ärgere und jetzt quasi ja heute wieder ins Büro muss, das heißt, ich kann die Base ja noch nicht mal wieder sichern gegen Leute, die zufällig dran vorbeispazieren, die steht jetzt himmelweit offen. Weißt du, das Tor hat ein riesen Loch, das Schloss ist weg, um sie abzuschließen. Mhm, also ich hinterlasse sie jetzt quasi vogelwild, wem auch immer, der da sich noch was holen will. Und auf jeden Fall, während ich so gerade Schadensanalyse mache, höre ich draußen Schritte. Und ich weiß nicht, jeder, der mal DayZ gespielt hat, weiß, was für ein Adrenalinkick das ist. Und das ist mit keinem Spiel zu vergleichen, das ich zumindest gespielt habe und ich auch schon einige Spiele gespielt. Das ist wirklich Adrenalin pur, weil du weißt, Schritte in DayZ bedeutet nie was Gutes. Und dann habe ich mich kurz ruhig verhalten, abgewartet, keine Schritte mehr gehört und dann war es aber leider 8:55 und ich konnte jetzt nicht das Risiko eingehen, mich da irgendeine Auseinandersetzung zu stellen, weißt du, weil wir wollten uns ja am 9 treffen und ich wollte auch nicht zu spät sein und so weiter. Dann bin ich dann ausgelockt, aber das Adrenalin habe ich mitgenommen und ich in Gedanken, während wir hier quatschen, denke ich die ganze Zeit, okay, was passiert da gerade? Wahrscheinlich logge ich heute Abend nach der Arbeit ein und es ist alles weg. Was aber gut ist, weil ich habe schon mal gesagt, alles, was du besitzt, besitzt irgendwann dich. Und gerade in DayZ ist es nichts zu haben, vergrößert und verbessert die Spielqualität. Vergrößert das Spielerlebnis.
Was du jetzt nicht weißt, Gulasch kochen ist ja eigentlich nur Code von Andi. Er und ich haben uns das nämlich ausgemacht, dass ich dich festhalte. Hier jetzt herlocke, damit er deine Basis in der Zwischenzeit plündern kann. Ja,
schön, freue ich mich.
Beziehungsweise die
Überlegung. Also insgeheim hoffe ich, dass sie mir alles wegnehmen, dann bin ich nämlich wieder frei, weil die letzten Tage, wenn ich gespielt habe, bin ich immer nur da um meine Hütte rumgelaufen und habe Bäume gefällt und irgendwie wie so ein Hamster sein Haus baut, habe ich seinen Bau verbessert, habe ich mein Haus ausgebaut. So.
Aber weil wir gerade von Spielen sprechen, würde ich sagen, es ist Zeit für einen Bumper.
Den muss ich doch erst suchen. Wir haben so viele Bumper, dass die Liste so
ich
groß
ist. Ich hab dir extra gesagt, den werde ich heute brauchen.
Hier kommen die Gaming News.
Und zwar habe ich, weiß nicht, ob ich das, ich glaube, das habe ich dir noch nicht gezeigt, aber das hier, glaube ich, wäre auch so ein Spiel.
Mr. Für Prepper, da brauche ich gar nicht draufklicken. Ich sehe den Titel und fertig. Sold. Aber $19.
Das wusste ich sofort. Geht es eben um genau so Prepping für die Endtimes und so weiter und so fort. Habe ich gesehen, dachte
Animal
ich mir, das sieht ganz witzig aus.
Animal Farm Downloadable Content Available. Ach, Animal Farm.
Ja,
okay, ich habe es gerade mit Animal Crossing verwechselt.
Halt,
ich dachte, man könnte das...
Nein, Animal Farm, also im Sinne von, du kannst dann deine eigenen Tiere auch züchten, um self-reliant zu sein und so weiter und so fort. halt Prepping für alle möglichen Vorfälle. Ist mir nur jetzt gerade eingefallen. An sich Gaming News, mir wird diese Woche Warcraft Rumble untergekommen, falls dir das was sagt. Warcraft Rumble ist ein weiterer Versuch von Activision Blizzard, noch mehr Geld zu machen. Und zwar wollen sie jetzt in den Mobile-Gaming-Markt einsteigen. Es ist ein, in letzter Sense eigentlich nur ein MOBA, also so mit Tower Defense und ähnlichem.
Aber actionlastiger, das heißt weniger strategisch, schneller.
Richtig. Es ist ähnlich wie Clash Royale das zum Beispiel. Ja, ja. Und 9 Jahre nachdem Clash Royale jetzt auf dem Mobilmarkt rausgekommen ist, denkt sich Blizzard, das sollte man vielleicht auch mal probieren. Haben natürlich einige Dinge genommen, die gut funktionieren und haben sie mit eingebaut. Ganz aggressive Monetization wieder mit Pop-ups von wegen hier tägliches Angebot nur 1,99 nur noch für 12 Stunden bla bla bla.
Die haben doch
so wie halt die auch meisten so ein
Warcraft Arcade Spiel rausgebracht vor 2-3 Jahren. Das ist aber allerdings nur PC only. Das weißt du, wie so eine Art Jump'n'Run.
Meinst du Heroes of the Storm? Nee,
Heroes of the Storm so, ist ja auch strategisch.
Nee, das sagt mal nichts.
Wie hieß es?
Das sagt,
auf jeden
sagt
Fall gar die probieren sich da jetzt, also Blizzard stand ja früher immer so für vor allem für Warcraft und dann später Diablo, ne? Und tatsächlich
für mich steht Blizzard immer noch für Lost Vikings.
Oh,
das war ein tolles
ja, das
Spiel.
Ist, also, aber es gab es auch nur für den PC. Blizzard war ja einer der wenigen Publisher, die auch für den Mac.
Nein.
Nee?
Ach so, Entschuldigung, nein, ich meinte, es gab es auch auf der Konsole, aber...
Ach so, ja gut, aber für den Mac gab es es nicht, genau so meine ich das. Weil Blizzard ja sonst dafür bekannt ist, dass es die Spiele tatsächlich auch cross-Plattform published. Und das war einer der Gründe, warum ich meistens Blizzard-Spiele gespielt habe, weil die gingen auf dem Mac wenigstens.
Ich schau gerade. Nein, Lost Vikings gab es auch für echt? Den Mac.
Also ich kenne das vom Namen und ich weiß, dass es auch so ein Urtitel ist, aber das ist von mir vorübergegangen. Wahrscheinlich war ich da gerade nicht in so einer Gaming-Phase. Bei mir ist das ja immer so wellenweise.
Gut möglich. Ja. Gut möglich. Aber war auf jeden Fall, Lost Vikings war ein ganz tolles, war eine Art, war wirklich tatsächlich ein Puzzle-Plattformer, bei dem man 3 verschiedene Wikinger hatte. Einer hatte halt so einen Schild und konnte Dinge abblocken oder halt Plattform, mit seinem Schild als Plattform dienen. Einer war sehr schnell und konnte Wände einrennen und der dritte hatte einen Bogen und konnte auf Dinge schießen, wenn ich mich richtig erinnere. War ganz witzig auf jeden Fall und gibt auch in World of Warcraft natürlich ein paar Lost Vikings Easter Eggs.
Cool. Sollen wir jetzt endlich über Napoleon Dynamite sprechen? Ja? Ja? Ja?
Ein letztes? Ein letztes Thema hätte ich noch, weil wir uns ja auch schon über den Absturz von Diablo, passend zum Thema Blizzard, das ein oder andere Mal unterhalten haben. Und zwar immer mehr Leute entdecken jetzt einen Geheimtipp, den mir der gute Strupp damals verraten hat und der leider aktuell nur für PC existiert. Ein weiterer Grund mehr für dich, dir einen PC zu holen. Und zwar, ja natürlich, und zwar ist das Last Epoch. Unter anderem hat auch zum Beispiel Tony Bing jetzt schon ein Video drüber gemacht. Er hat inzwischen über 1600 Stunden schon in Last Epoch gesteckt. Last Epoch wurde als Kickstarter-Projekt gegründet und es schafft es, diese tolle Gratwanderung zu finden zwischen nicht ganz so reduziert im Sinne von Spielmechaniken und Bildschwierigkeit oder Bildkomplexität wie Diablo, aber nicht ganz so ausschweifend und PTSD-inducing wie Path of Exiles. Last Epoch ist wirklich wunderschön genau dazwischen, hat außerdem ein wirklich gutes Crafting-System, hat einen der besten Loot-Filter, die es gibt. Es ist in Early Access, es kommt jetzt aber voraussichtlich innerhalb des nächsten Monats oder nächsten 2 Monate dann der Release, auf den ich mich schon sehr freue. Lohnt sich wirklich da mal reinzuschauen. Ich habe da im Video beleuchtet Tony Bing halt ein paar so, also er vergleicht quasi Diablo mit Last Epoch im Sinne von, was kann man tun, wie viele Klassen gibt es, wie viel Bildmöglichkeiten gibt es.
Das Problem bei Indie-Spielen immer ist, also Diablo, sind wir uns ja beide einig, ne, war so ein Rising Star und ist dann ganz schön abgestürzt und verglüht, der 4. Teil. Aber das Problem finde ich immer, dass bei den Indie-Games die haben halt, es fehlt so ein bisschen die Magie des Franchise. Weißt du, was ich meine? Es gibt sicherlich, wo wir jetzt nochmal zurück zu Disneyland, ja, es gibt sicherlich Freizeitparks, die viel cooler sind, aber denen fehlt die Strahlkraft der Marke Disney. Und könnte, also ohne dass ich Last Epoch jetzt hier jemals mir angeschaut hätte, aber ich könnte mir vorstellen, für den breiten Markt, und deswegen ja der Hinweis Indie-RPG, fehlt da so ein bisschen so diese Background-Geschichte von einem Diablo.
Verstehe, ich verstehe, was du meinst, aber auch Diablo hat halt ja irgendwann einmal als neues Franchise angefangen, stimmt, fairerweise. Und also ich merke halt, dass die Verkaufszahlen deutlich nach oben gehen und dass wirklich sehr, sehr viele Content-Creator, die auf das Pferd Diablo gesetzt hatten und weil sie halt eben ERPGs gerne spielen und so, jetzt auf Last Epoch aufspringen. Ich weiß, Fexi, deutscher Streamer, hat schon reingeschaut. Asmongold hat sich's schon angeschaut. Also
ich bin jetzt kein Twitch-Zuschauer, aber tatsächlich den kenne ich, weil der hat sogar auch mal DayZ gespielt.
Ja, ja. Also, und selbst er schaut sich's halt jetzt gerade an und meint, okay, das sieht tatsächlich interessant aus. Also, hat durchaus Potenzial.
Pack mal in die Shownotes.
Recht groß Link zu werden. Pack mal in die Shownotes.
Übrigens, uns fehlen noch zwei. Uns fehlen noch zwei Follower auf Twitch für Affiliate. Ich streame ja parallel fleißig. Du hast ja auch schon mal gemacht mit Conan Exile, damit wir auf unsere Stunden kommen. Ich muss ja leider heute arbeiten, aber wenn du heute vielleicht noch mal in ein Ründchen
zocken könntest. Ich werde heute ein bisschen Conan streamen.
Dann, glaube ich, haben wir zumindest den Teil der Voraussetzung erfüllt, weil ich glaube, dann haben wir die Stundenanzahl und ich glaube, heute ist auch der 7. oder 8. Tag, den wir bräuchten.
Dann werde ich heute beim Streamen auch einfach mal in dem Discord-Server von den Verbanden, der Server, cool, auf dem ich ja Conan Exile spiele, werde ich halt auch mal kurz erwähnen, dass
also zwei, drei Follower, falls wir zuschauen und dann können wir nämlich, das Tolle ist, wenn wir Affiliate sind, können wir ja parallel auch auf Discord streamen. Das geht dann, warum auch immer, nur dann.
Dann wird es aber kompliziert, auf Discord und auf Twitch.
Du musst halt, und das passiert automatisch über eine Integration. Das Einzige, was ist, du müsstest halt dann im Zweifel zwei Chats im Blick behalten, aber kannst ja sagen, den einen ignorierst du. Verstehst du?
Ja, schauen wir mal, das wäre mal wär
lustige
wir noch
Spielerei auf jeden Fall. Das ist eine gute Idee, du musst dir nur vorwarnen, dass da auch noch so ein anderer Typ ab und zu streamt, nämlich langweilige Starfield-Sessions und DayZ. Nicht, dass sie dann maximal enttäuscht sind, wenn sie nicht nur dich sehen. So wie Andy. Okay. Andy guckt sich jeden Scheiß an, den wir streamen, unser Ultra-Geek. Jedes Mal, wenn ich bei Twitch live gehe, weil ich denke, auf einer Xbox ist es easy. Ne? Ich drücke einen Knopf und streame live und es ist genauso, als würde ich alleine spielen, sage ich mal. Vom technischen Aufwand her und so. Super cool gelöst. Und der eine, der immer zuschaut, ist immer Andy. Auf Andy ist Verlass, wenn er nicht gerade Gulaschsuppe kocht.
Schuldig
im Sinne der Anklage.
Ach ja, eine letzte Sache fällt mir gerade ein, die ich, es kommt ja jetzt im Oktober ein Spiel raus, auf das ich mich schon sehr, 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 sehr freue, das ich aber leider nicht spielen kann, weil es nur auf der PlayStation rauskommt und das ist Marvel's Spider-Man 2. Ein guter Freund von mir, der vor kurzem Vater wurde, jener Freund, für den ich damals wegen der Audiobooks auch gefragt habe, hat jetzt eben festgestellt, ja, da er ja sowieso aktuell einen 10 Monate alten Sohn hat, ist die Zeit, die er vor der Konsole verbringen kann, gegen null tendierend. Und ich glaube nicht, Andi, ich glaube nicht, dass es nächstes Jahr schon auf PC kommt. 2 bis 3 Jahre, schätze ich mal. Sony lässt sich normalerweise 2 bis 3 Jahre Zeit für die PC-Ports.
Und der leitet jetzt seine PlayStation? Also,
Ich hatte ja ursprünglich vor, eben dann zu warten, aber er hat mir jetzt seine PS5 geliehen, die liegt schon bei mir zu Hause, wird jetzt dieses Wochenende noch angesteckt und ja, du hast ja keine PS5 mehr. Du hast ja jetzt eine
Xbox. Nein, ich hatte kurz überlegt, ob DayZ auch Cross-Plattform ginge, aber ich glaube, das geht es tatsächlich nicht, das sind reine Xbox-Server.
Keine Ahnung, aber selbst wenn, hätte ich ja auch kein DayZ.
Das oder ist ja, weiß ich nicht, vielleicht ist das ja in irgendeinem Pass dabei. Bei der Xbox kostet es ja auch nichts. Aber egal, es geht ja eh nicht, also deswegen hinfällig. Aber ich hätte dich gerne mal mitgenommen für so eine Runde in den Busch. Aber jedenfalls, ja.
Jedenfalls habe ich jetzt also eine PS5 zu Hause. Das Spiel ist schon vorbestellt auf Disc und wenn er dann seine PS5 zurückbekommt, kriegt er einfach die Disc mit. Und dann kann er es nachher auch noch spielen. Ja, das ist
doch nett. Ich bin mir nicht ganz sicher, Andy, ich glaube, weiß nicht, du hast auch Kinder, ne? Wenn ich richtig das im Kopf habe. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er einen Fehler begangen hat, weil tatsächlich 10 Monate, ich meine, gut, da hat er schon ein bisschen Erfahrung mit dem kleinen Wurm, aber ich habe das in Erinnerung, so die ersten zwei Jahre sind die, wo man noch am ehesten Zeit hat, mal zu zocken. Und danach wird es dann dramatisch anders im Leben. Aber gut.
Naja, nein, es geht eher so um in den, er zockt ja normal, wenn dann auch eher nur in den Abendstunden, aber wenn der Kleine halt nicht durchschläft aktuell.
Ja, das tut er
und so,
ja, in zwei Monaten schläft er locker durch und dann hast du nur noch in den Abendstunden Zeit. Aber gut, im Zweifel kommt er einfach zu dir und ihr zockt zusammen.
Ja, oder wie gesagt, in zwei Monaten habe ich die sowieso schon wieder durchgespielt und dann kriegt er seine PS5 wieder zurück und hat gleich noch ein extra Spiel.
Sehr nette Geste auf dem. So.
So, du darfst, ich lehne mich zurück, gehe jetzt auch.
Ich glaube, ich werde.
Ich gehe jetzt auch Gulasch machen.
Wir reden über Napoleon Dynamite. Tatsächlich.
Also du.
Ja, genau. Ich rede jetzt die letzten 20 Minuten über Napoleon Dynamite. Tatsächlich ist das wirklich, ich kann dir nicht sagen, warum. Jeder hat ja so viele Lieblingsfilme und ich kann auch nicht sagen, dass das mein Lieblingsfilm ist. Aber es ist tatsächlich ein Film, von dem für mich so eine Magie ausgeht, weil ich an dem so viel bemerkenswert finde, obwohl er eigentlich gar keine richtige Handlung hat. Ich glaube, der spielt so in den frühen 90ern in Idaho, Preston. Den Ort gibt es tatsächlich. Ich folge dem auch auf Facebook und Instagram und so weiter, um so das Gefühl zu haben, ich bin auch Teil der Preston Community. Und es dreht sich alles um Napoleon. So heißt der Junge. Der geht auf die Highschool, gespielt von John Heder. Und eigentlich war es das schon fast mit Handlung. Der Film begleitet so seinen Alltag, ne, zwischen das Lama der Oma füttern, sich mit dem Bruder, der ein kompletter Ultra-Nerd ist, aber im Negativ-Sinne, fetzen, zum Karate oder zum Jiu-Jitsu oder was auch immer, Kampftraining, in das Dörfchen fahren nach Preston, wo sie halt wohnen, dann das Drama der Highschool mit den ganzen Bullies, die heimliche Liebe, und so weiter und so weiter. Aber am Ende ist das schon die Handlung, oder Tom? Habe ich was vergessen?
Also wirklich, es gibt dann noch den etwas weirden Onkel.
Oh ja, der alte Footballstar.
Kurzzeitig der alte Footballstar, der seinem Fastruhm etwas nachhängt. Aber so wirklich passieren.
Trotzdem.
Tut eigentlich.
Nee, aber trotzdem, ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich habe dich ja mehr oder weniger gezwungen oder gebeten, dir den nochmal anzuschauen und aufzufrischen. Ich habe den inzwischen, glaube ich, keine Ahnung, 50 Mal mindestens gesehen. Ich bin aber so fasziniert von diesen ganzen Details. Ich liebe diesen 80er-Kitsch in den USA. Alleine wie die Räume aussehen, die Sets, in denen gedreht wurde. Weißt du, diese holzvertäfelten Wände, diese alten Sofas. Das ist mit so viel Liebe zum Detail ausgestattet. Das Telefon an der Wand, das an so einer 10 Meter langen...
Das Nussholz.
Ja?
Entschuldige. Nein, dann tust du zuerst.
Diese Telefone an der Wand, das kennt man ja heutzutage nicht, die so ein 10 Meter langes Spiralkabel haben. Es gab ja damals keine schnurlosen Telefone, geschweige denn Handys. Und dann bist du mit diesem Kabel durch die ganze Küche gelaufen, weil es halt so lang war und konntest dann, ne, das Telefon mit der Schulter ans Ohr gedrückt.
Oder bis rauf in dein eigenes
Zimmer. Das kann heute ja gar keiner mehr. So ein Telefonhörer mit Schulter ans Ohr drücken, das können nur so old farts wie wir. Und das... Ja?
Oder auch die Nussholzvertäfelung auf den Autos.
Oh ja,
der
Chevy ist das, glaube ich. Ich habe den Namen, das Modell vergessen. Aber ja, genau richtig. Diese Station Wagons, so nannte man die. Ja, es spielt in dieser Zeit und diese Ära fasziniert mich halt so. Und dann ist das auch so schön produziert. Also das ist einfach ein toller Film. Jared Hess hat Regie geführt und der überzeugt nicht durch Handlung, sondern der überzeugt durch, das ist irgendwie, spricht der schon Nerds an, oder? Obwohl Napoleon ja kein klassischer Nerd ist, der ist eher so ein Vorstadtidiot.
Told you, I spent it with my uncle in Alaska, hunting wolverines.
Did you shoot any?
Yes, like 50 of them. They kept trying to attack my cousins. What the heck would you do in a situation like that?
What kind of gun did you use?
A freaking 12 gauge, what do you think?
Damit die Leute den Film gar nicht gesehen haben, ein bisschen mitreden können, spiele ich mal ein Minütchen an. Das ist jetzt eine Szene, na klar, ne, nur Audio. Napoleon und sein Nerdbruder, der immer Polohemden trägt, die er bis oben hinzuknöpft und so eine fiese Steuerberaterbrille auf hat und einen fiesen Seitenscheitel und so eine Popelbremse, sitzt an seinem PC, an seinem Plastik-PC, ne, klassischer Square-Monitor, so ein Röhrenmonitor, und ich glaube, er ist online und datet irgendwelche Hot Chicks, das behauptet er zumindest immer. Und die sind alleine zu Hause und Napoleon entdeckt was Neues.
Is that yours?
Don't touch it, it's Uncle Rico's.
What's it for?
It's a time machine, Napoleon. We bought it online.
You're right.
It works, Napoleon. You don't even know.
Have you guys tried it yet?
No.
Er sitzt davor und guckt sich so eine zusammengelötete Time Machine an, die so wirklich wie von Etsy gekauft. Mit einer Anleitung, wie die funktioniert, lauter Drähte und alles mit so Klebern. Jetzt muss er sich selber so einen Stick zwischen die Beine stecken und hat so ein, wie so für Gehirnströme, so ein Ding um den Kopf. Und jetzt werden irgendwelche Kristalle in die Maschine gesteckt und jetzt geht sie an den Strom. Und ihr könnt euch vorstellen, was das für Schmerzen sind an dieser Stelle. Also, das ist nur so ein kleiner Auszug. Es hat schon so nerdhafte Faktoren, ne? Wie jetzt eben BMX-Rad fahren. Da gibt's auch so eine tolle Stelle mit seinem Kumpel Pedro. Hier diese Time Machine, diesen geilen Karate oder diesen Kampftrainer. Die Szene hast du doch auch vor Augen, oder? Wo die da alle sitzen.
Ach, großartig.
Und irgendwie, ich fühle mich so abgeholt, weil so waren die. Er muss in den 90ern spielen, weil sie sagen ja selber, haben sie online gekauft und so. Ich vermute mal, das ist so die schöne, gute, alte Zeit, so der Beginn von AOL und Co. Aber trotzdem, man fühlt sich so abgeholt, weil in den frühen 90ern, an denen haftet ja noch so was 80er-artiges. Und ich versinke in diesem Film und diesen ganzen Details. Und deswegen habe ich so ein paar Fundstücke, die ich mit dir teilen will. Die habe ich dir nämlich bisher immer vorenthalten. Extra für diesen Moment, ich glaube, seit bestimmt 10 Folgen, schwirrt Napoleon Dynamite in meinem Kopf rum. Und immer will ich mit dir drüber reden. Jetzt haben wir es endlich mal geschafft. Es gibt nämlich, und das packe ich jetzt hier mal rein in den Chat, aber auch in die Shownotes später, eine kostenlose Doku über die Dreharbeiten. 40 Minuten lang, wie das Drehteam damals diesen Ort Preston in Idaho quasi eingenommen hat und da an der Highschool gedreht hat und so weiter. Und das Making-of von dem Film, das macht den Film nochmal 10-mal besser, weil es zeigt wirklich, mit wie viel Liebe die diese Szenen gedreht haben. Also es gibt diese Opening-Szene, wo Napoleon am Spind von so einem Bully im Würgegriff geboxt wird. Ne? Kennen wir alle vielleicht noch aus unserer Schulzeit wahrscheinlich. Und alleine diese Szene, die so trivial wirkt, mit welcher Liebe zum Detail die diese Szene produziert haben und wie der Bully ihn halten soll und wie er ihn hin und her reißt und wann er ihn boxt und dann laufen im Vordergrund lauter andere Schüler lang, die aber überhaupt nicht drauf reagieren, weil es halt das Normale ist, dass Napoleon wieder aufs Maul kriegt und so weiter. Das macht echt Spaß, sich anzuschauen. Kann ich sehr empfehlen. 40 Minuten ist mindestens so gut wie der Film, der ist gar nicht so viel länger. Das ist ein Fundstück.
Was wir da jetzt aus dieser kurzen Sequenz mitnehmen können, Dan hat Spaß dabei zuzusehen, wie 16-Jährige von Bullies verprügelt werden. Wahrscheinlich warst du selber.
Ich war nie ein Bully. Ich war in der Schulzeit immer wirklich sehr schmächtig. Und so, weißt du, so ein, auch immer kleiner als die anderen. Ich bin auch ein Jahr früher eingeschult worden. Also deswegen war ich auch immer der Jüngste oft. Und mit einer Brille und so. Also ich war eher so der Computer-Geek, aber mit sozialen Undock-Fähigkeiten, sage ich mal. Aber nie jemand, der körperlich in der Lage gewesen wäre. Ich bin immer ein schneller Läufer gewesen und deswegen konnte ich immer gut wegrennen. das andere, was ich teilen will, sind die Movie-Locations. Das packe ich auch nochmal kurz hier in die Shownotes bei uns. Da ist nämlich die City of Preston, diese ganzen Häuser, die Schule, es gibt's ja alles wirklich. Auch dieses Häuschen, vor dem mit Pedro, seinem Kumpel, zusammen diese BMX-Fahrradszene gedreht wurde. Und das Schöne an Napoleon Dynamite ist ja, diese Szenen stehen so für sich, aber die haben eigentlich keine Verbindung miteinander. Wenn man das jetzt so hört, denkt man, okay, ist ein schlechter Film. Aber irgendwie sind das so ganz viele verschiedene Postkarten, in denen so Handlungsfetzen passieren. Und mich hat das so ein bisschen erinnert so an so Spiele wie Zack McCracken oder so, weißt du? Da kommst du ja auch in ein Bild oder Monkey Island auch später, ne? Und in diesem Bild musst du gewisse Rätsel lösen. Und am Ende sind das ja auch nur einzelne Postkarten, wo irgendwas passiert. Und so ist das bei Napoleon Dynamite ja auch ein bisschen. Und dieses Haus mit dieser tollen BMX-Szene, die hast du ja, erinnerst du dich noch dran?
Ja, natürlich.
Wo Napoleon auch mal fahren will und so, die ist ja auch zu einem Meme geworden später. Dieses Haus siehst du hier und am Ende führt diese Szene ja auch zu nichts. Ne? Das ist einfach so eine Szene, genauso wie sie das Lama füttern oder mit Uncle Rico die mit dem Football werfen. und er am Ende das Schnitzel nimmt und das Napoleon ins Gesicht schmeißt und so weiter. Ich merke, umso mehr ich drüber rede, wenn man drüber redet, ist es gar nicht lustig. Man muss diesen Film gesehen haben, um dem überhaupt folgen zu können.
Der Film lebt sehr von den Visuals, aber auch, finde ich, sehr von den Charakteren und wie sie gespielt werden. Weil zum Beispiel bei Napoleon bin ich mir nie so ganz sicher, ist er nur socially awkward oder vielleicht ein bisschen held back oder man ist die ganze Familie ist sehr
Glaube, die sind genau so, wie 90% der Amerikaner tatsächlich sind. Also auch, oder ne, so wie 90% der Deutschen auch wären, aber die Amerikaner haben ja eine eigene Kultur und so und deswegen jetzt auf die Amerikaner bezogen. Jake Gyllenhaal sollte ja eigentlich Napoleon Dynamite spielen. Ja, und dann wäre das ein ganz anderer Film geworden. Ich meine, Jake, ich mag den auch, Gyllenhaal, aber der ist halt natürlich viel mehr Hollywood als jetzt John Heder. John Heder hat für seine Rolle $1,000 bekommen, tatsächlich. Und als der Film am Ende 40 Millionen umgesetzt hat, dann wurde dann Napoleon Dynamite, hat er nochmal nachverhandelt. Also der Schauspieler John Heder hat noch mehr Geld bekommen. Aber zunächst gab es $1,000 für die Dreharbeiten. Krass, oder?
Das ist,
Ich weiß jetzt gar nicht aus dem Kopf, wie viel die hatten. Das war ein ganz kleines Budget. Ich glaube, die haben 30.000 oder sowas ausgegeben und dann 40 Millionen am Ende, weil das so ein Hype wurde. Und das ist natürlich das Geilste, was dir passieren kann als Filmemacher, wenn du so einen Indie-Film machst, der eigentlich nichts kostet, und dann am Ende bringt er dir so viel, was ein Hype ist. Das Ähnliche war das war ein Jake Gyllenhaal-Film. Ich weiß nicht, den hast du bestimmt auch gesehen. Da ging's, oh Gott, wie hieß der denn jetzt nochmal? Wo es auch um Zeitreisen ging. Brett vorm Kopf. Andy, hilf aus. Wie heißt der Film? Wo es um die Zeitreisen ging und so einen gruseligen Hasen, Jake Gillen.
Ach, Donnie Darko.
Danke. Have you ever seen a portal? Und das war ja auch eher so ein Indie-Film, der sogar im Kino richtig gefloppt ist damals. Und dann auf DVD.
Der aber dann auch zu einem Kultklassiker.
Genau,
wurde.
Auf DVD ging der durch die Decke und kam dann nochmal ins Kino, um da auch durch die Decke zu gehen. Und ist jetzt tatsächlich ein Kultklassiker in so einer bestimmten nerdigen Nische, sage ich mal. So wie Napoleon Dynamite, ähnliche Schiene, würde ich sagen. Warte, ich habe hier noch einen anderen Link. Ach, das wollte ich dir auch noch zeigen. Warte. Diese Time Machine, die kann man nämlich kaufen. Und ich bin mir auch sicher, dass die funktioniert. Die gibt's bei eBay.
Also genauso funktioniert wie
wahrscheinlich. Und ich würde die dir gerne kaufen mit der Bitte, dass du ein Video von dir machst, wie du sie benutzt und genauso da sitzt wie Napoleon gerade. Und da
lass mich da kurz. Ich werde darüber schlafen und werde dir im nächsten. Nein, warte, ich habe mich doch schon.
Das ist auf jeden Fall noch ein Fundstück, was ich gefunden habe. Dann packe ich noch hier schnell die Seite zu Preston rein. Die ist auch hübsch, aber da muss man schon so ein Hardcore-Fan sein. Und was ich zum Beispiel auch nicht wusste, dass es von Napoleon Dynamite 2012 ein Cartoon-Spin-Off gab, tatsächlich. Ganz im Stil so von Beavis and Butthead, weißt du? Und tatsächlich ist das aber ziemlich gefloppt. Okay. Ich habe aber hier den Trailer.
The time has come.
What's it been like? 30 freaking years?
He's back.
Physical side effects include increased appetite, bad breath, BO, and fits of unbridled rage.
Long live Napoleon Dynamite.
He's always trying to ruin my life because he's jealous of my sweet body.
And guess who else is back?
Oh, how the heck should I know?
The entire original cast.
Sweet.
Hello, Napoleon.
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 Uncle Rico, tell Kip to quit eating all the gas station chicken.
Try and stop me, Napoleon.
You do, you die.
What?
You do, you die.
Bow to your sensei! Bow to your sensei!
Das ist diese Karate-Szene.
Come on, Pedro. Let's rock this mother. Don't you know, things will change. Things will go your way. If you hold on for one more day.
Napoleon Dynamite, coming soon to Fox.
You guys are idiots!
Ja, 2012 kam das raus, 30 Jahre nach dem Film steht da, aber das heißt ja, Napoleon Dynamite müsste ja aus den 90ern sein. Warte mal, wann kam Napoleon Dynamite raus, weißt du das? Ich google es gerade mal parallel.
2004?
Das war so alt, kann der doch gar nicht. Ich muss mich übrigens, 2006. 2006 kam der nämlich raus. Und ich muss mich korrigieren.
Sicher, weil wenn du nämlich das Preview anschaust von dem Movie Locations Gedöns, dann steht da Filming Locations for Napoleon Dynamite, Klammer 2004.
Kam in den USA raus. Ich sehe es hier gerade, und Germany war 2006, hat Google mich in das Licht geführt. Aber tatsächlich $400,000 hat er gekostet und dann 46 Millionen eingespielt. Also das ist trotzdem ein irres Ergebnis.
Krass. Absolut krass.
Also das Ding, ich habe diese
Sachen, da kann Warner Brothers davon träumen, vor allem wenn man sich so anschaut, wie viel die in letzter Zeit für ihre Filme rausgeschmissen haben. Und
wie ich glaube, sowas wie so ein Glückstreffer wie jetzt bei Donnie Darko und Napoleon Dynamite, das passiert ja auch jetzt nicht so oft, ne? Die üblichen
sowas,
Filme wie du sagst, kosten passiert. Sau viel, Indiana Jones und Co., ne? Und es gibt auch tatsächlich durchaus ja Produktionen, die gerade mal oder noch nicht mal das einspielen, was sie gekostet haben. Also deswegen kann man nicht planen, das sind Glücksgriffe. Napoleon Dynamite, finde ich, ist so ein Ding, kann man auch super angucken heute noch, der ist quasi gut gealtert. Und tatsächlich war das ursprünglich vom Regisseur, wie hieß denn der nochmal? Hier, Jared Hess, genau. Ein Studentenfilm tatsächlich. Den Link packe ich auch in die Shownotes. Und zwar ist der ist ungefähr 8 Minuten lang, enthält aber fast alles, was später im Film zu sehen ist. Das ist im Prinzip, wenn man nicht viel Zeit hat, dann guckt man sich einfach diesen Studentenfilm an von damals, in Schwarz-Weiß produziert, hat also ein bisschen was von Jerks. Und der hat aber alles. Der hat diese Busszene drin, wo Napoleon diese Figur an der Schnur aus dem Fenster wirft, ne, mit der der Film ja startet und so weiter und so weiter. Da ist alles drin und ich finde, ist auch so ein Fan-Goodie. Das ist das Tolle an YouTube, ja, dass es da jeden Scheiß gibt tatsächlich.
Das Problem in Anführungszeichen bei Napoleon Dynamite meiner Meinung nach ist, wenn man durch diese Ära selbst gelebt hat, dann ist er gut gealtert, dann bringt er sehr viele nostalgische Erinnerungen und so zurück. Wenn ein heute 25-Jähriger oder eine 25-Jährige sich den Film anschaut, dann wird da sehr viel, eben zum einen, weil de facto nichts passiert und weil halt auch das, was man sieht, mit keinerlei Nostalgie und Erinnerung.
Das Gefühl fehlt, dass der Film bei uns auslöst.
Ich glaube, das wird eher so ein The Fuck, was.
Ja, gut, ein The Fuck-Erlebnis hat man bei Minuten dem Film ja trotzdem. Außerdem sind die 80er, 90er ja, wieder Kult. Ne? Also ich meine, diese ganzen, wann gab es schon mal eine 2010er-Party irgendwo? Es sind immer 80er und 90er-Partys. Fällt dir das auf?
Nein. Inzwischen hast du auch schon wieder die 2000er-Partys. 70er-Partys gibt es auch wieder. Aber keine Sorge, gib dem Ganzen nochmal 20 Jahre und dann kommt all das, was in den 2000ern und 2010ern war,
echt, die 2010er sind für mich so, aber gut, da können wir eine ganz eigene Folge mitfüllen. Ich finde so der Charakter von Dekaden, der ist spätestens mit den 2000ern ist der geendet. Seitdem ist das alles so wischiwaschi verschmolzen, finde ich.
Da habe ich letztens ein sehr schönes Meme gesehen von wegen somebody recently said to me, remember 20 years ago, and in my mind I was like, oh yeah, the 80s, but they were talking about the 2000s and now I'm ready to lie down and cry.
Ich schließe das Ganze an der Stelle einmal ab mit einem Link, wo man die Charaktere heute sieht, den Cast aus Napoleon Dynamite, also 2004 und dann jetzt eben 16, 18, naja, viele, fast 20 Jahre später. Also zum Beispiel hier den John Heder, den erkennst du halt nur noch an seiner seltsamen Zahnstellung oder seiner Oberlippe, die nicht vorhanden ist. Aber auch Pedro. Und es ist eigentlich lustig, mal so durchzuscrollen, wie sich das alles verändert. Der Aaron Quill, der Kip, ne, der den Bruder spielt und so weiter. Packe ich mit in die Shownotes, ist echt lustig. Die einzige, die sich gar nicht verändert hat, ist die Großmutter. Finde ich. Die sieht genauso aus wie damals.
Naja, gut, fairerweise, wenn du mal ein bestimmtes Alter erreicht hast,
stimmt, dann tut sich nicht mehr
dann
viel.
Ändert sich halt von deinem Aussehen, dann du kriegst vielleicht noch ein paar Falten mehr, das Haar wird etwas grauer, aber sonst mehr.
Das war's. Ich will gar nicht zu sehr Napoleon Dynamite ausschlachten. Ich finde, das haben wir sehr angemessen behandelt. Die den Film nicht gesehen haben, sind vielleicht neugierig geworden. Schauen mal rein. Den gibt's auf verschiedenen Streaming-Plattformen. Aber nee, stimmt gar nicht. Tatsächlich musste ich den ich besitze ihn ja schon auf DVD, aber letztens wollte ich ihn nochmal gucken. Ich weiß nicht, wie du es gemacht hast, aber ich habe ihn tatsächlich kaufen müssen bei Apple TV.
Ich besitze
ihn auf DVD. Ah, du hast ihn auf DVD geguckt. Okay, er ist auch so ein, eigentlich ja. DVD aber ist cool, das, das adds to the retro feeling, oder?
To the vintage-ness. Genau. Na, also ich stimme dir zu, ich bin, es ist ein Film, der auf jeden Fall absolut sehenswert ist, der einen sehr nerdy, nischigen Vibe hat, und auch wenn ich vielleicht jetzt nicht ganz so in-depth gegangen bin mit hier dem Fandom und schauen hier Preston Idaho folgen und die Production-Videos gesehen und so. Aber es ist trotz allem ein Film, der sehr amüsant ist, der sehr unique ist. Also das auf jeden Fall. Es gibt, mir würde kaum ein Film einfallen, also ohne da jetzt länger nachdenken zu müssen, der ähnliche Vibes hat wie Napoleon Dynamite.
Schön zusammengefasst, ja. Das ist es nämlich, genau. Man kann gar nicht sagen, dass der Film, der hat keine richtige Handlung und die Schauspieler sind auch nicht besonders gut, aber er hat, von dem geht so eine Strahlkraft aus, die irgendwas hat, wo man sich, wenn man nerdig genug ist, unseren Podcast zu hören, glaube ich, wiederfinden wird. So kann man es, glaube ich, gut zusammenfassen. Auf jeden Fall, ich muss jetzt gleich wählen gehen. Ich wohne ja in Bayern, ne? Und ich will jetzt nicht zu meinen Wahlpräferenzen preisgeben, aber deswegen würde ich sagen, machen wir doch weiter mit dem Üblichen, oder?
Finde ich gut.
Ich muss jetzt aber auf Play drücken.
Tabroulette.
So. Jede Woche dasselbe Spiel seit einigen Wochen. Ich habe inzwischen auf meinem iPhone ja doch schon wieder 19 Tabs offen. Und Tom hilft mir, dass diese Tabs, die ich die ganze Zeit mit mir rumschleppe, in der Hoffnung, dass ich sie mir eines Tages mal wieder angucke, dass wir die quasi abarbeiten. Und
ich helfe dir dabei, dass dein iPhone leichter wird, weil wenn du Tabs zumachen kannst, dann reduziert sich ja das Gewicht des Geräts.
Genau, richtig, ja, mit 19 Tabs, also vor allem ist ein relativ kleines iPhone, das dellt sich ja so aus, wenn ich so viel Tabs offen habe. Deswegen hilf mir doch mal und sag mal eine Nummer.
Die 5.
1, 2, 3, 4. Cool. Ich direkt wieder ausblenden, den Quatsch hier. Das ging jetzt schnell, musste ich nicht lange zählen. Danke dafür. Oh ja, das ist toll. Da könnten wir auch mal einen kleineren Schwerpunkt setzen, weil ich glaube, das findest du auch lustig. Paleo Future, sagt dir das was? Das ist eine Art Kunstform. Und zwar geht es darum, dass es, Fallout kennst du ja logischerweise von Bethesda. Und die haben doch in so einer Steampunk-Welt gelebt, wo aber die Plakate so wie Zukunftsvisionen, weißt du, so wie bei den Jetsons.
Die Zukunftsvisionen, wie man sie sich in den 50ern vorgestellt hat.
Exakt, danke, sehr gut gesagt. 50er und 60er. Und paleofuture.com ist eine Seite, die sich genau dem widmet. Aber tatsächlich nicht fiktiven Zukunftsvisionen, sondern tatsächlichen Visionen. Weil so wie wir uns vielleicht jetzt ein Leben auf dem Mars vorstellen, dank ihm, du weißt schon wer, gab es damals natürlich auch schon Zukunftsvisionen. In den 50ern hat man sich die Mondlandung vorgestellt, in den 60ern hat man gedacht, alle Autos würden in 50 Jahren durch die Gegend fliegen und so weiter und so weiter.
Da gab's, ich habe da irgendwann mal was gesehen, wie sich die Leute ums Jahr 1900 vorgestellt haben, wie das Leben im Jahr 2000 sein wird. Und da wurde aber auch nicht von Autos, sondern da hatte irgendwie jeder seinen eigenen Zeppelin oder Wetterballon oder so und Schuhe, mit denen man übers Wasser laufen konnte.
Also ich liebe diese Stilrichtung und auch diese alten Commercials und Advertisements und so weiter. Und das ist im Prinzip nichts anderes als ein Blog, der so Fundstücke zusammenfasst und sammelt. Ich habe das jetzt gerade nochmal auch in den Chat gepackt, kommt auch in die Shownotes. Ich hatte das immer offen, weil ich es mal bookmarken wollte, tatsächlich, um es mir dann ab und zu anzuschauen. Nur bookmarken hat bei mir denselben Effekt wie ein Tab offen haben. Weißt du, gucke ich mir danach nie wieder an. Und ich habe wirklich in fast 20 Jahren, so lange schleppe ich meine Bookmarks, würde ich schon sagen, mit mir rum, nicht ganz. Obwohl, doch locker sogar 20 Jahre, wenn nicht mehr. Sind die angeschwollen. Also wenn Tab-Roulette irgendwann durch ist, können wir Bookmark-Roulette weiterspielen. So, ich mach's aber trotzdem an dieser Stelle. Add Bookmark und das kommt in meinen MISC-Folder. MISC ist so, ne, hast du wahrscheinlich auch alles, was
alles, was nicht
was keine Kategorie ist. Hat, genau, weil ich habe schon relativ viele Ordnerstrukturen und so. Eigenes Thema. Super. Dann machen wir doch weiter mit unseren
Picks of the Week.
So. Es sind so viele Knöpfe hier bei mir. Vielleicht mache ich irgendwann mal so ein Video, wie wir hier so eine Folge aufnehmen. Nur, ich sitze hier wirklich so, als würde ich die Nebukadnezar steuern. Und das ist noch ein Amateur-Setup. Ich glaube, richtige Podcaster haben da noch viel mehr Technik, mit der sie auch umgehen können. Dein Pick of the Week, lieber Tom.
Naja, also es sind ja noch zwei offen.
Ah, richtig,
wie gesagt, also einmal ein schön nostalgisches und ein
erwachsenes. Dann möchte ich, oh, erwachsen klingt also, in deinem Fall immer direkt wieder so schmuddelig, so wie diese Penis-Schattenspiele, die du mal empfohlen hattest.
Nein, ganz im Gegenteil. So das langweilig erwachsen. Sowas, worüber man sich freut, wo man feststellt, man ist alt, wenn man sich über sowas freut.
Okay, dann, weil du das auch so schön angeteased hast, würde ich gerne das haben und das Nostalgische hebe ich mir auf, weil wir haben ja gerade schon über Paleo Future und so gesprochen, deswegen haben wir Nostalgie, glaube ich, gut abgedeckt. Dann jetzt bitte was Langweiliges, über das man sich freut, wenn man erwachsen ist.
Okay, und zwar ist das ein Produkt, das ich auf Amazon letztens gefunden habe. Ich habe den Link auch gerade gepostet. Das ist ein Aufsatz für den Staubsauger. Shut up. Es ist trotzdem cool. Es ist ein Aufsatz für den Staubsauger, das aus lauter kleinen Röhren endet. Das heißt, mit dem Ding kommt man an Orte oder in Ecken rein, wo es mit einem normalen Staubsauger schwierig ist. Aber zum Beispiel auch, wenn du deinen PC mal aussaugen möchtest. Oder
ich weiß,
oder
was du meinst. Ich bin jeden Tag in der Situation, also, dass ich mir sowas gewünscht hätte.
Siehste, das siehst du mal.
Ich muss es kurz beschreiben.
Wie gesagt,
normalerweise hast du ja einen Staubsauger, wie du sagst, mit so einem Plastikaufsatz und dann kommst du in Ritzen so schlecht rein. Und wenn der Sauger dann nicht so eine super Saugkraft hat, dann bleibt der Dreck oder der Staub in den Ritzen. Weil, ne? So. Und wenn ich es richtig sehe, an dem Ding hier hängen ja lauter so kleine Mini-Röhrchen.
Genau, das sind so 20, 30 Plastikröhrchen, alle mit einem Durchmesser.
Und durch die saugt er auch, oder? Ah ja, okay, genau. So wie ich es verstanden habe.
Er saugt sogar nur durch die. Das heißt, ich kann damit zum Beispiel, wenn irgendwo beispielsweise Lego herumliegt, ja, ich kann in einem Regal saugen. Das Lego selbst wird nicht aufgesaugt, aber der Staub, der so herumliegt, das ist schon,
ja, weil
super.
Ich hab ja mal ein Foto bei uns in den Discord gepostet von meinem Schreibtisch. Und du hast vielleicht auch schon mal gesehen, bei mir stehen 100.000 kleinere, größere Püppchen rum. Ne? Der Tentacle von Manic Mansion, hier der Boba Fett, ein Donald Trump, ein Einstein, bla bla bla. Und wenn ich hier Staub wischen will oder saugen, geschweige denn saugen, bedeutet das immer, dass ich alles abräumen muss. Und mit dem Ding hier kann ich quasi das so drumrum saugen und alles bleibt schön stehen. Das ist perfekt. Ich hab's schon im Warenkorb bei Amazon. Vielen Dank.
Ja, bitte. Freut mich, dass ich das gefunden habe.
Ich hab was, das kostet ein bisschen mehr Geld und klaut einem vor allem Zeit, aber es sieht total cool aus. Und es gibt's tatsächlich auch für dein Steam Deck. Da gucke ich nämlich jetzt seit neuestem immer nach. Und zwar ist es Holsten. Das ist ein polnischer Horrorshooter. Aber kein richtiges Ballerspiel, sondern schon so in die Richtung, ja, Survival Game, wenn du so willst. Aber hat ein super Setting, eine tolle Grafik, ist ein Indie-Studio.
Ich wollte gerade sagen, die Grafik ist sehr interessant. Das erinnert mich so an Alone in the Dark.
Ja, genau. Oder,
Shadow of the Comet
so
oder
so. Ich mach's gerade auch nochmal auf so eine ISO-Perspektive. Also das Spiel ist so ein bisschen wie alte Baldur's Gate-Titel, wo du so von schräg oben drauf geguckt hast.
Aber wenn du dann durchschaust, es scheint auch welche
genau,
beim Schießen.
Genau, da wechselst du in so eine Ego-Perspektive oder so eine Overshoulder-Perspektive.
Ganz ehrlich, nein, das schaut nicht nach ISO aus, weil schau dir mal weitere Screenshots. Es scheint eher, dass die Kamera, dass es wie bei so diversen Adventures unterschiedliche Kamerapositionen gibt.
Ach so, also ich hab's ja schon gespielt. Das, was du siehst, sind Cutscenes. Also normale Spiel, also zumindest hatte ich jetzt noch keinen Raum betreten, der anders war, hat immer so eine Art Schuhkarton-Optik, wo man den Deckel abmacht. Und ich habe gerade mal ein bisschen den Release-Trailer angemacht, dass man auch so ein bisschen die Soundkulisse mitkriegt. Und das ist, du bewegst dich in diesen Räumen. So, ich war ein bisschen laut jetzt. Und es ist wieder so eine postapokalyptische Welt, aber es ist so liebevoll gemacht. Es ist keine Pixel-Grafik, aber es hat so eine Pixel-Anmutung. Weißt du, was ich meine? Also es macht richtig Bock, gibt es tatsächlich auf allen Plattformen, auch auf der Xbox, auf der PS4, auf der Switch tatsächlich und eben auch auf dem Steam Deck. Und
aber noch nicht, also ist to be released.
Du kannst es in der Demo. Du kannst es in der Demo spielen, ja.
Ja, das sage ich ja. Also es ist noch nicht released, aber es gibt es als Demo. Ich würde die Grafik als Pixel Cell Shade bezeichnen. Also es wirkt für mich so ein bisschen Mischung aus Cell Shading Grafik.
Also es ist nicht Pixel also in dem Fall Sinne so 80er, sondern es ist schon so eine feinere Pixel Grafik. Vielleicht kann man es so beschreiben.
Ja, auf jeden Fall sehr, sehr charmant. Also sieht wirklich cool
aus. Ist auf jeden Fall gerade so ein Hot Shit Ding bei Steam. Und wie gesagt, die Demo kannst du dir runterladen. Ich musste sie allerdings, weil die Demo gibt's nur für Windows, musste ich sie leider tatsächlich in so einem virtuellen Emulator spielen. Das geht aber, weil das jetzt ja kein so extrem aufwendiges Spiel ist. Kann ich empfehlen, packe ich in die Shownotes. Mein Tip of the Week. Pick of the Week vielmehr.
Sehr cool.
Dann schnell noch dein 5% Wissen, das man nie wieder aus dem Kopf bekommt.
Ja, da hätte ich heute anzubieten, ne? Nachdem wir letzte Woche über Nintendo gesprochen haben, sprechen wir heute über Sega. Sega bot in den 90ern ein Accessory für den Mega Drive an, das hieß Sega Channel. Released 1994 in den USA und Japan und Japan und 1996 in der EU. Das war eine Hardware, die du in den Slot gesteckt hast, wo du normalerweise deine Gaming Cartridge, deine Gaming Cartridge reingesteckt hast. Das Ding hast du dann mit dem Fernseher verbunden, ne? Und konntest dann über ein TV-Signal, bei dem Sega quasi einen eigenen Sender angemietet hatte, über ein statisches TV-Signal Spiele runterladen. Das hat dann nicht nur dazu geführt, dass das quasi die früheste Form des Spiele-Downloads war, sondern die Tatsache, dass Störgeräusche und Frequenzschwankungen den Download gestört haben, hat auch dazu geführt, dass Kabelanbieter ihre Signale verbessert haben, was geholfen hat, das Fernsehbild zu verbessern und auch Kabelinternet eingeleitet hat. Also so erfolglos wie Sega als Hardwarehersteller eigentlich war, und leider hat sich Sega ja nie so wirklich durchgesetzt als Hardwarehersteller, verdanken wir Sega heute noch
bessere Bildqualität in der Glotze.
Wirkliche Meilensteine sowohl beim Fernsehen als auch beim Kabelinternet.
Wobei wir ja wirklich verwöhnt sind, ne? Sowohl was jetzt Internet angeht, Datengeschwindigkeit und Fernsehen. Wenn du dich daran erinnerst, wie das im Ausland, auch in den USA, die wir immer so als Vorbild sehen, ne? Die haben bis vor ein paar Jahren noch kein HD-Signal gehabt oder die haben auch früher schon ferngesehen, das wirkte wie eine alte VHS-Kassette. Also wenn ich im Urlaub in den USA war, war ich immer erstaunt über die schlechte TV-Qualität, wenn du nicht gerade ein Cable-Network abonniert hattest.
Ja, das Problem dabei war halt oder ist halt einfach immer noch, dass du dort drüben, dass sie sich das halt mehr oder weniger in Regionen aufgeteilt haben, sich gegenseitig keine Konkurrenz machen und wenn das Volk keine Option hat, dann kommst du mit dem Bärminimum davon.
Ja, das ist richtig. Ich habe auch einen fantastischen Dad-Jokes, ich fand den total schön und zwar, Achtung, gehen zwei Zahnstocher durch den Wald, kommt ein Igel vorbei, sagt der eine Zahnstocher, ich wusste gar nicht, dass hier ein Bus fährt. Oh. Der ist doch schön, oder? Ich fand den schön. Ich wusste gar nicht, dass hier ein Bus fährt. Tja, das war's schon wieder, Mensch. Wenn euch's gefallen hat, dann empfehlt uns doch weiter und bewertet uns positiv. Spotify, Apple oder so. Und Tom, wir sprechen uns nächste Woche.
Bis zum nächsten Mal und Benny, damit
Kohle her.
Bezahlen.